Willkommen in deinem zahnärztlichen Abrechnungspodcast. Ich bin Sandra, der Abrechnungsfuchs, und sorge seit 2020 in dieser Funktion für mehr Durchblick im Gebühren- und Paragraphendschungel. Ich zeige dir, wie du deine Dokumentation ohne Zeitstress auf Vordermann bringst und wie du hochwertige zahnärztliche Leistungen so abrechnest, dass du deine Praxis in ein erfolgreiches Unternehmen verwandelst und so deinen PatientInnen noch mehr Lebensfreude schenken kannst.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du auch heute wieder reinhörst oder vielleicht bist du ja zum ersten Mal hier gelandet. Willkommen beim Abrechnungsfuchs-Podcast. In der letzten Folge, beziehungsweise sogar in den letzten beiden Folgen, ging es um das Thema Ausfallhonorar. Dein Feedback dazu hilft uns nicht nur beim Feinschliff der Themen, sondern macht die kommenden Podcast-Folgen auch noch viel relevanter für dich und dein Team. Also schreib mir doch gerne mal auf Insta, wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn gerne und gib uns 5 Sterne. Damit unterstützt du uns, ohne dass du enorm großen Aufwand betreiben musst. Heute sprechen wir über eine Patientengruppe, die in vielen Praxen bisher eher am Rand mitläuft, aber für die Zukunft echt entscheidend ist, und das sind Kinder. Warum? Naja, wenn du dir die Altersstruktur der Patienten und Patientinnen mal anschaust, dann wirst du in sehr vielen Praxen einen hohen Altersdurchschnitt finden. Und wer langfristig erfolgreich bleiben will, der sollte sich schon jetzt um die Patienten von morgen kümmern. Und das geht nicht ohne ein kindgerechtes Konzept. Fachlich gibt's das an vielen Stellen, organisatorisch und abrechnungstechnisch wird es oft als Stiefkind bezeichnet, und deswegen bist du jetzt hier genau richtig. Wir schauen uns nämlich heute an, welche Besonderheiten es beim Behandlungsvertrag mit Kindern gibt, wie du mit dem Tell-Show-Do-Verfahren Vertrauen aufbauen kannst, welche Leistungen im BEMA für Kinder wichtig sind und wie du sie natürlich auch sicher abrechnest, warum die Versorgung in der Realität oft lückenhaft ist, obwohl die Praxen ein ganz, ganz anderes Gefühl dazu haben, was du bei Kindern mit Pflegebedarf vielleicht beachten kannst und was sich ab 2026 mit dem gelben Vorsorgeheft ändert und welche Chancen das natürlich für dich als Zahnarztpraxis bietet. Also steigen wir einmal ein. Kinder unter 18 Jahren sind natürlich nur eingeschränkt geschäftsfähig. Das betrifft auch medizinische Entscheidungen, also natürlich auch zahnmedizinische, für Behandlungsmaßnahmen, ganz besonders, wenn Privatleistungen anfallen oder wenn ein Rechenzentrum eingebunden wird, brauchst du immer die Zustimmung der Sorgeberechtigten. Oftmals ist in der Praxis unklar, wer denn jetzt eigentlich unterschreiben darf. Reicht da ein Elternteil oder müssen es beide sein? Oder darf man die Frage überhaupt stellen? Sind sie sorgeberechtigt? Also vielleicht, dass wir es mal nicht verkomplizieren, meistens reicht ein Elternteil aus rechtlicher Sicht. Aber wenn Eltern zum Beispiel getrennt leben oder das Sorgerecht noch anders geregelt ist, vielleicht Großeltern oder sonst jemand mit ins Spiel kommt, dann solltest du wirklich ganz genau dokumentieren, wer die Einwilligung gegeben hat. Gerade bei Privatleistungen oder bei Behandlungsplänen, die sich über eine längere Zeit erstrecken, lohnt sich hier auf jeden Fall eine vorausschauende Klärung. Sonst drohen dir womöglich später Rückfragen oder im blödesten Fall auch Zahlungsausfälle. Das Tell-Show-Do-Prinzip, das ist ja inzwischen ein Klassiker in der Kinderzahnheilkunde. Und das ist es auch aus gutem Grund. Es reduziert nämlich Ängste, erhöht in vielen Fällen die Kooperationsbereitschaft der Kleinen und macht Behandlungen natürlich auch deutlich besser planbar. Tell bedeutet, sprich, kindgerecht. Erklär zum Beispiel, jetzt zähle ich einfach mal alle deine Zähne durch, anstatt ich untersuche dich jetzt oder mach mal den Mund auf und lass mich deine Zähne angucken. Show zeigt dem Kind das Instrument, lass das Kind fühlen oder hören, was passiert. Das nimmt ihm die Unsicherheit, und du, erst wenn das Kind Vertrauen gefasst hat, beginnt die Behandlung. Also so Zeiten, wie ich sie vielleicht als Kind noch miterlebt habe, die sind heute vorbei. Und auch ein Kind darf und soll einwilligen in die Behandlung. Dieses kindgerechte Heranführen an die Behandlung, das kostet natürlich unwahrscheinlich viel Zeit. Und genau das darf und sollte und muss auch auf der Rechnung abgebildet werden. Über § 6 Absatz 1 der GOZ kannst du das Tell-Show-Do-Verfahren als Analogleistung abrechnen. Das gilt für Kassen und auch für PrivatpatientInnen. Wenn du beim Privatpatientenkind vielleicht bei der Formulierung von Faktorsteigerungsbegründungen hängen bleibst und überlegst, was soll ich denn jetzt da draufschreiben, dann kann ich dir mein 0-Euro-Produkt Faktor hoch empfehlen. Wir verlinken dir das in den Shownotes. Dort findest du super viele praktische Beispiele, die auch übertragbar auf Kinderbehandlung sind. Wie gesagt, den Link einfach mal in den Shownotes suchen. Der BEMA, der bietet gerade für Kinder ein gut ausgebautes Vorsorgepaket, würde ich es nennen. Aber das funktioniert natürlich auch nur wirtschaftlich, wenn es korrekt und vollständig genutzt wird. Und wahrscheinlich sagst du jetzt, machen wir. Natürlich nutzen wir die BEMA-Vorsorgeleistung, angefangen von der FU1A, B, C über die späteren IP-Leistungen bei uns in der Praxis. Kommen wir gleich noch drauf. FU1A bis FU1C, das sind die Früherkennungsuntersuchungen für Kinder zwischen 6 und 33 Monaten. Frag mich nicht, warum man so eine komische Zeit genommen hat. 33 Monate, da ist halt kein Jahreswechsel gerade bei dem Kind. Das muss man sich einfach merken. Zum Glück kann die Software das ja jetzt ganz gut auch schon bei kleinen Kindern das Lebensalter in Monaten anzeigen. Die Termine werden jeweils mit mindestens 4 Monaten Abstand terminiert. Dokumentation und Beratung sind hier natürlich entscheidend und auch zur, ich nenne es mal, elterlichen Motivation eine kleine Hilfestellung. Später dann, ab dem 6. Geburtstag bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, gibt es die IP1, 2, 4 und 5. Vielleicht für alle, die nicht so genau wissen und noch ganz am Anfang der Abrechnung stehen, die IP1. Das ist einmal die Anamnese, der Mundhygienestatus, das Anfärben und das Erstellen von Indizes, IP2, Mundgesundheitsaufklärung, Ernährungsberatung und natürlich auch die praktischen Übungen mit den ausgewählten Zahnpflegehilfsmitteln. Die IP4 ist die lokale Fluoridierung. Die ist bei erhöhtem Kariesrisiko auch schon nach 3 Monaten wiederholbar. Und die IP5 ist das Versiegeln der bleibenden Molaren, aber nur, wenn diese kariesfreie Fissuren haben. Ganz wichtig ist natürlich, wie immer, die lückenlose Dokumentation. Es kommt mir auch schon manchmal vor, als wäre ich hier eine Schallplatte, die kaputt ist, weil ich das, glaube ich, in jeder Folge einmal kurz erwähne. Ganz besonders, wenn du Wiederholungen durchführst, von Versiegelungen zum Beispiel, oder wenn du das erhöhte Kariesrisiko feststellst und das später vielleicht begründen musst. Auch das Auftragen von Fluoridlack bei den Kleinstkindern, also bei denen, die die FU-Leistungen in Anspruch nehmen, kann eventuell eine Voraussetzung sein, dass du das hier sicher auch nochmal abspeicherst und dokumentierst. Viele Praxen haben das Gefühl, das habe ich ja schon vorhin ein klein wenig angespoilert, dass auf jeden Fall jedes Kind 2x im Jahr zur Individualprophylaxe kommt. Also ich spreche jetzt von den 6- bis 18-jährigen Kindern oder 17-jährigen Kindern. Aber die Auswertung, die ich in den Praxen meiner Kunden und Kundinnen in den letzten 5 Jahren durchgeführt habe, die zeigen ein komplett anderes Bild. In der Realität kommen nämlich ganz viele Kinder nur 1x im Jahr zum IP-Termin und sagen den 2. ab oder verschieben den, weil der strategisch ungünstig kurz vor Weihnachten liegt oder in den Sommerferien oder wie auch immer. Und aus meiner Sicht liegt das ganz selten an mangelnder Bereitschaft, sondern eher an chaotischer Organisation. Ich sage es jetzt einfach mal, wie es ist. Also fehlendem Recall, unklarer Kommunikation und ja vielleicht auch nicht vollständige Aufklärung der Eltern. Weil nur weil das für dich und für mich klar ist, in welchen Abständen die IP-Leistungen durchgeführt werden, ist das für Eltern noch überhaupt nicht so klar. Und ganz ehrlich, Zahnbehandlung von Kindern haben jetzt für uns Zahnis einen viel, viel höheren Stellenwert als im Alltag der Eltern. Das dürfen wir einmal so runterschlucken. Ich weiß, es will keiner hören, aber es ist einfach so. Eltern, vielleicht sogar erstmalige Eltern, haben 1000 Sachen auf der To-Do-Liste, die ihrem Kind gut tun. Und das sind eben nicht nur die Termine, Früherkennungsuntersuchung oder IP-Leistung beim Zahnarzt. Also hier liegt echtes Potenzial, auch wirtschaftlich, denn wenn jeder junge Patient oder junge Patientin auch wirklich zweimal im Jahr zur EP kommt, dann stärkt das logisch nicht nur seine Gesundheit, sondern auch die langfristige Bindung an die Praxis. Deshalb schau dir doch mal eure Terminvergabe- und Recall-Prozesse an. Kommen denn wirklich alle Kinder wie geplant? Also zieh dir einfach mal eine Statistik und guck, wie viele Kinder im richtigen Alter habt ihr denn in der Karteikarte? Also wie viele hätten theoretisch in einem Quartal kommen können? Und dann zieh dir eine zweite Statistik, wie viele sind denn tatsächlich gekommen? Und da wird es mit Sicherheit auch bei dir enorme Abweichungen geben. Vielleicht stellst du auch fest, dass es Terminrückgänge in bestimmten Altersgruppen gibt oder bei bestimmten Versicherten. Auch hier lohnt sich wirklich ein Blick in die eigene Statistik und daraus dann eine Strategie, die du entwickelst. Übrigens, auch PrivatpatientInnen haben Anspruch auf Individualprophylaxe, auch wenn die GOZ-Leistung dahingehend nicht oder nur zum Teil vorhanden zu sein scheinen. Versuch's vielleicht mal mit den Positionen GOZ 1000, 1010, 4005, 4020, 4025, 4050, 55, 4060, 1020 oder 1040. Also du siehst, es gibt natürlich auch GOZ-Positionen, die in der Individualprophylaxe stattfinden können. Die heißen halt nur anders als die IP124, wie du sie aus dem BEMA kennst. Und wenn du jetzt überlegst, ja, Kinder sind super schwierig, Patienten super anstrengend, super laut, super nervig, kann ich das auch irgendwie begründen, wenn ich da länger Zeit brauche zu so einem Termin? Na klar, schnapp dir gerne mein 0-Euro-Produkt-Faktor hoch. Das habe ich dir in den Shownotes verlinkt. Da findest du richtig gute Beispiele für Faktorsteigerungsbegründungen und die kannst du auch super gut auf Kinderbehandlung übertragen. Ja, den Link findest du in den Shownotes. Dann gibt es noch die Patientengruppe Kinder mit Behinderung oder Pflegebedarf. Das ist eine super vulnerable Patientengruppe, also die, die es besonders nötig hätten. Und ich glaube, die sind in der zahnmedizinischen Versorgung deutlich unterversorgt. Kinder mit Pflegegrad oder Anspruch auf Eingliederungshilfe, das sind die mit besonders schweren Behinderungen, die haben auch besondere Leistungsansprüche. Also statt den bekannten IP-Positionen kannst du hier zum Beispiel die BEMA 174a abrechnen. Mundgesundheitsstatus und individueller Mundgesundheitsplan, also gesundheitserhaltende Maßnahmen, einmal je Kalenderhalbjahr. Die 174b, das ist dann die dazugehörige Aufklärung je Kalenderhalbjahr. Diese Leistungen können nicht mit den herkömmlichen IP1 und 2 Positionen am selben Tag kombiniert werden, aber du könntest zum Beispiel über Hausbesuche nachdenken, die sind möglich und auch abrechenbar, mit den BEMA-Nummern 151 bis 155 plus Wegegeld plus Zuschlag. Gerade bei Kindern mit komplexem Förderbedarf ist das eine wichtige Möglichkeit, zahnärztliche Betreuung niederschwellig anzubieten, auch wenn der organisatorische Aufwand vielleicht steigt. Du kannst es ja abrechnen. Und jetzt kommen wir noch zu einem kleinen Ausblick in die Zukunft. Ab Januar 2026 findet nämlich die zahnärztliche Vorsorge endlich auch im gelben Vorsorgeheft statt. Es ist ein echter Meilenstein, denn die zahnärztlichen Früherkennungsuntersuchungen, die waren da in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren lediglich genannt als, na, könnte der Kinderarzt mal anraten. Also der Kinderarzt sollte aktiv die Eltern mit dem Kleinstkind in die Zahnarztpraxis schicken. Naja, wie oft das wirklich passiert ist, siehst du an deiner FU1A-Statistik quasi nie. In diesem Heft werden ab Januar 2026 6 neue Einträge stattfinden, Z1 bis Z6. Also neben den U-Untersuchungen gibt es dann auch Z-Untersuchungen. Das bedeutet, die Zahnvorsorge bekommt denselben Stellenwert wie die U-Untersuchungen. Eltern werden hier systematisch erinnert, weil das, ich bin selber Mutter, das gelbe U-Heft gab es damals schon, als mein Sohn klein war und ich habe mich da schon sehr strikt an die Terminvorgaben gehalten. Das heißt, Eltern werden erinnert und natürlich auch motiviert, die Termine wahrzunehmen. Und deine Praxis, die kann sich noch früher als kindgerechte Anlaufstelle positionieren. Für die bestehenden Untersuchungshefte, naja, wir sind ja jetzt ein Papierland, ein bürokratisches Land, gibt es, deswegen ist das Ganze auch datiert auf in einem halben Jahr, gibt es Einlegeblätter Für die Neugeborenen ab 2026 ist der Zahni-Teil dann schon integriert in dem neuen Heft. Also müssen erstmal die alten Hefte aufgebraucht werden, da gibt es jetzt so Papiereinleger. Perspektivisch soll das ganze gelbe Heft sogar digitalisiert werden. Ich werde es dir sagen, wenn es soweit ist. Denk also jetzt gerne schon mal darüber nach, wie du die digitalen Lösungen in deine Praxis integrieren kannst und wie du dann vielleicht Untersuchungen nachtragen kannst in der Zeit, wo es das jetzt halt noch nicht gibt. Machst du es weiter wie bisher. Was nehmen wir heute mit aus dieser Folge? Die Behandlung von Kindern braucht Vorbereitung, rechtlich, denk an die Erziehungsberechtigten, fachlich und natürlich auch kommunikativ mit dem Tell-Show-Do-Verfahren. Das ist mehr als ein netter Trick. Das ist ein professionelles Instrument und natürlich auch abrechnungsfähig. Wer die BEMA-Kinderleistungen alle kennt und korrekt nutzt, der schöpft super viel Potenzial. Und aus meiner Erfahrung gibt es in nahezu jeder Praxis eine deutliche Lücke zwischen der gefühlten und der tatsächlichen Versorgung. Hier kannst du ansetzen. Da habe ich dir erklärt, welche Statistiken du dir anschauen solltest. Kinder mit Pflegebedarf bieten auf jeden Fall auch Ansatzpunkte, wo du über ein Alleinstellungsmerkmal deiner Praxis nachdenken könntest. Und das gelbe Heft ab 2026 ist Chance und Verpflichtung zugleich. Sei auf jeden Fall vorbereitet. Wie ich dir vorhin schon gesagt habe, wenn du bei der Privatabrechnung und der Frage, wie begründe ich denn jetzt diesen Kindermehraufwand, öfter mal ins Schwimmen kommst, mein neues 0-Euro-Produkt Faktor Hoch hilft dir mit 62 fuchsgeprüften Beispielen weiter. Du findest Formulierungshilfen, die du direkt übernehmen und individuell auf deine Fälle anpassen kannst, den Link dazu in den Shownotes. Ich hoffe, du hast beim Hören dieser Folge ein paar Mal zustimmend genickt oder den ein oder anderen Aha-Moment gehabt. Wenn das so war, dann schalte gern nächste Woche wieder ein, denn dann überlegen wir gemeinsam, ob wir wirklich eine neue GOZ brauchen oder ob die alte, also die mit dem fast 40 Jahre alten Punktwert, vielleicht doch Gold wert ist. Ich freue mich drauf. Bis dahin, deine Sandra.
An dieser Stelle geht die heutige Episode von Abrechnungsfuchs, der Podcast, zu Ende. Ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Und ich hoffe natürlich, du konntest wieder einige Punkte mitnehmen, die du in Zukunft dazu verwendest, dass deine Praxis ein erfolgreiches Unternehmen wird. Sei auch nächste Woche wieder dabei und wenn dir meine Folgen gefallen, lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und teile diesen Podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Ich sende dir liebste Grüße auf diesem Wege und wünsche dir eine ganz tolle Arbeitswoche. Deine Sandra.